schneller rennen, um an Ort und Stelle zu bleiben. In Alice hinter den Spiegeln, Lewis Carrolls düsterer und unheilvoller Fortsetzung von Alice im Wunderland, gibt es eine Szene, in der Alice mit der schwarzen Königin rennt. Diese bietet eine wichtige Metapher für unser modernes Ringen mit der Zeit. Sie erinnerte sich nur, dass sie Hand in Hand liefen und dass die Königin so schnell rannte, dass Alice kaum mit ihr Schritt halten konnte. Und immer noch rief die Königin, »Schneller! Schneller!« Das Sonderbarste daran war, dass die Bäume und Gegenstände um sie herum ihre Plätze niemals veränderten. So schnell Alice und die Königin auch liefen, sie schienen niemals an etwas vorbeizulaufen. Als Alice die Königin fragt, warum sie nicht vorankommen, was den Gesetzen der Physik offensichtlich zuwiderläuft, kommt es zu einem kurzen, aber vielsagenden Gespräch zwischen den beiden.
»In unserem Lande«, sagte Alice, noch immer keuchend, »würde man, wenn man so lange und so schnell liefe, wie wir jetzt gelaufen sind, irgendwo anders hinkommen.«
»Das muss ein sehr seltsames Land sein«, sagte die Königin. »Hier musst du laufen, so schnell du kannst, um nur auf demselben Platz zu bleiben. Wenn du irgendwo anders hinkommen willst, musst du mindestens doppelt so schnell laufen.«
Die sogenannte Red Queen-Hypothese, im englischen Original ist die Königin rot, besagt, dass wir rennen müssen, um an Ort und Stelle zu bleiben, und dass wir sogar noch schneller rennen müssen, wenn wir jemals vorankommen wollen. Der Begriff wurde 1973 von dem amerikanischen Biologen Lee Van Valen eingeführt, der damals die evolutionsbiologische Hypothese formulierte, dass sich eine Art weiterentwickeln müsse, um ihr Überleben zu sichern. Wenn es einer Art nicht gelingt, sich schneller als ihre Feinde, Konkurrenten oder die Umwelt weiterzuentwickeln, fällt sie zurück, entwickelt nicht die zum Überleben und Gedeihen notwendigen Eigenschaften und stirbt schließlich aus. Die evolutionsbiologische Fragestellung ist zwar interessant, doch ist die Übertragung der Red Queen-Hypothese auf Leben und Beruf in unserer heutigen Zeit für dieses Hörbuch und ihr eigenes Leben sicherlich relevanter. Wenn Sie dieses Hörbuch hören, stehen die Chancen gut, dass Sie ein Opfer dieses Paradoxons sind. Immer schneller zu rennen, nur um an derselben Stelle zu bleiben. Keine Sorge, Sie sind damit nicht alleine. Während meiner Recherchen hörte ich hunderte Geschichten von Menschen, denen es genauso ging. Ein Investmentbanker, Mitte 40, der die meiste Zeit im Flugzeug verbringt, um neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu besuchen. Der Lebensstil, der in seinen 20ern und 30ern aufregend war, hat in seinen 40ern seinen Preis gefordert.
Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal vorausgefühlt habe. Jeden Morgen wache ich auf und habe das Gefühl, dass ich schon irgendwie hinterher bin und mich sputen muss, um aufzuholen.
Eine Marketingmanagerin, Mitte 30, deren Jugendtraum es war, in New York City zu leben. Nun, da sie dort lebt, empfindet sie die ständige Hektik als unerträglich. Sie bezeichnet ihr Leben als eine Art Pong-Spiel, bei dem sie zwischen E-Mails, Meetings und Arbeitsessen hin und her springt und nur selten Zeit für sich selbst findet. Wenn man sie fragt, wie es ihr geht, antwortet sie immer, viel zu tun und ein Ende sei nicht in Sicht. Selbst meine Chefs haben Mühe, Zeit zum Leben zu finden, sagt sie. Eine Medizinstudentin, Anfang 20, die sich von den ständigen Prüfungen und Praktikumsgesprächen überfordert fühlt. Meine Eltern wollten, dass ich Ärztin werde, und ich dachte, ich wollte das auch. Aber wenn das ein Vorgeschmack darauf ist, was auf mich zukommt, dann habe ich langsam meine Zweifel. Eine Mutter von zwei Kindern, Anfang 40, die früher als Führungskraft in der Zeitschriftenbranche tätig war, dann aber beschloss, ihre Karriere auf Eis zu legen, um ihre Kinder großzuziehen. Sie empfindet das Muttersein zwar als sehr erfüllend, aber auch als endlos. Zwischen den Mahlzeiten, den Aktivitäten, dem Putzen und der Schlafenszeit bin ich immer hinterher und nie voraus. Ein Personal Trainer und ambitionierter Content Creator Ende 30, der gerne Menschen hilft, aber keine Möglichkeit sieht, seinen Einfluss zu vergrößern, da seine Zeitplanung und seine Verpflichtungen zu straff organisiert sind. Ich fühle mich wie gefangen, als steckte ich mit meinem Arbeitspensum in einer Zwangsjacke. Ich versinke im Fluss, aber ohne einen Houdini-Zauber, um mich zu befreien. In einer alten Geschichte wird dies so beschrieben. Wenn eine Gazelle morgens erwacht, weiß sie, dass sie schneller als der Löwe sein muss, um nicht getötet zu werden. Und wenn ein Löwe morgens erwacht, weiß er, dass er schneller als die Gazelle sein muss, um nicht zu verhungern. Ob sie nun die Gazelle oder der Löwe sind. Wenn der Morgen anbricht, sollten sie besser loslaufen. Sie rennen auf jeden Fall. Aber genau wie bei Alice und der Königin ist nicht klar, ob sie auch tatsächlich vorankommen. Wie oft im letzten Monat haben sie auf die Frage, wie es ihnen geht, mit einer Variante von »viel zu tun« geantwortet? Ich wette sehr oft. Wahrscheinlich sehr viel häufiger, als sie sich eingestehen möchten. Das Problem? Sie wollen die Kontrolle über ihr Leben erlangen. Aber mit einer alten Anzeigetafel, die sich allein auf den finanziellen Reichtum als Maßstab für ihren Selbstwert fokussiert, werden sie als Versager betrachtet, wenn sie etwas anderes sagen als viel zu tun. Die Gesellschaft bestätigt sie darin, dass es in Ordnung ist, sich zeitarm zu fühlen, solange es ein Nebenprodukt der Jagd nach mehr Geld ist. Viel zu tun ist zum Standard geworden. Realität und pseudodystopisches Statussymbol gleichermaßen. Eine unsichtbare Hand erhöht stillschweigend die Geschwindigkeit ihres Hamsterrads. Ironischerweise sind diese Betriebsamkeit und das damit verbundene Aufmerksamkeitsdefizit genau die Gründe, warum sie keine Kontrolle über ihre Zeit haben. Sie sind die Ursache für den täglichen Daseinskampf unserer modernen Zeit. Ihre Aufmerksamkeit ist geteilter denn je. Noch während Sie diese Zeilen über die Bedeutung der Aufmerksamkeit hören, verspüren Sie möglicherweise den Drang, nach Ihrem Smartphone zu greifen. Das Konzept des Aufmerksamkeitsrückstands wurde erstmals 2009 von der Wirtschaftsprofessorin Sophie Leroy von der University of Washington beschrieben. In ihrem ursprünglichen Papier definiert Dr. Leroy den Aufmerksamkeitsrückstand als Fortbestehen der kognitiven Aktivität in Bezug auf eine Aufgabe A, auch wenn man die Arbeit an Aufgabe A unterbrochen hat und jetzt eine Aufgabe B ausführt. Mit anderen Worten, der Wechsel von einer Aufgabe zur anderen ist mit Kosten für die kognitive Umstellung verbunden. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit verlagern, bleibt ein Rest davon bei der vorherigen Aufgabe zurück und beeinträchtigt Ihre kognitive Leistung bei der neuen Aufgabe. Sie denken vielleicht, dass sich Ihre Aufmerksamkeit vollständig auf die neue Aufgabe verlagert hat, aber Ihr Gehirn reagiert mit einer Verzögerung. Diese Verzögerung ist in der modernen digitalen Welt noch ausgeprägter, wo Sie gleich mehrere Geräte und Hilfsmittel mit sich führen und sogar am Körper tragen, die mit ihren Benachrichtigungen, Pieptönen und verlockenden Lichtern ständig um Ihre Aufmerksamkeit buhlen. Es ist nicht schwer, in Ihrem eigenen Leben Beispiele für diesen Effekt zu finden. Sie haben eine Sitzung nach der anderen und denken in der laufenden Sitzung immer noch an die vorherige. Sie hetzen von der Aktivität eines Ihrer Kinder zur Aktivität eines anderen, können sich aber nicht mehr genau erinnern, wie Sie dorthin gelangt sind. Eine E-Mail-Benachrichtigung erscheint und Sie können sich nicht mehr auf Ihre gegenwärtige Aufgabe konzentrieren. Sie schauen während einer Vorlesung auf Ihr Handy unter dem Tisch und sind nicht in der Lage, sich wieder auf die Ausführungen des Professors zu konzentrieren. Sie führen ein Gespräch mit einem Freund oder Partner, aber Ihre Gedanken sind bei der beruflichen E-Mail, die Sie gerade erhalten haben, und nicht bei dem, was die andere Person sagt. Die Forschung zeigt, dass es offenbar keine Rolle spielt, ob es sich um einen Makro, also von einer wichtigen Aufgabe zur nächsten, oder einen Mikrowechsel, also die Unterbrechung einer wichtigen Aufgabe für die rasche Überprüfung einer kleineren Aufgabe handelt. Eine Unterbrechung, um Ihre E-Mails oder Mitteilungen abzurufen, ist genauso schlimm wie der Sprung von einem großen Projekt zum anderen. Der Bestsellerautor Cal Newport bringt es gut auf den Punkt, wenn er über die kulturelle Eigenart spricht, rasch seine Telefon- oder E-Mail-Benachrichtigungen zu checken. Wenn Sie, wie die meisten, selten mehr als 10 bis 15 Minuten ohne einen kurzen Check auskommen, haben Sie sich faktisch in einen dauerhaften Zustand der selbst auferlegten kognitiven Behinderung begeben. Die Kehrseite ist natürlich, dass man sich die relative kognitive Leistungssteigerung vorstellen kann, die sich aus der Minimierung dieses Effekts ergäbe. Die Folgen des modernen Daseinskampfes, ständige Geschäftigkeit, digitale Alarme und zerstreute Aufmerksamkeit, sind verheerend. In Time Smart verweist Ashley Willens, Professorin an der Harvard Business School, auf die hohen Kosten des Zeitmangels für den Einzelnen.
Die von mir und anderen gesammelten Daten zeigen eine Korrelation zwischen Zeitmangel und Unzufriedenheit. Menschen, die unter Zeitmangel leiden, sind weniger glücklich, weniger produktiv und leiden häufiger unter Stress. Sie treiben weniger Sport, ernähren sich fetter und haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In einer Umfrage im Jahr 2009 gaben 75% der britischen Eltern an, sie hätten keine Zeit, ihren Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen. Einem Bericht der E-Mail-Plattform Superhuman aus dem Jahr 2021 zufolge checken 82% der Berufstätigen ihre E-Mails innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen, 39% sogar innerhalb der ersten 5 Minuten. 84% der Führungskräfte in den USA haben schon einmal einen Urlaub gestrichen, um zu arbeiten. Erstaunliche 80% aller Fachkräfte geben an, sie hätten schlicht keine Zeit, alles zu tun, was sie gerne tun würden. Wurden die Kinder früherer Generationen noch dazu ermutigt, ihre Neugier zu entdecken, sind sie heute gehalten, ihren Lebenslauf mit allen möglichen außerschulischen Aktivitäten und heuchlerischen Ehrenämtern zu füllen, in der Hoffnung, wenigstens ein kleines bisschen schneller zu sein als die anderen, die dasselbe Ziel verfolgen. Sie haben mehr Zeit als ihre Vorfahren, aber weniger Kontrolle darüber, wie sie sie verbringen. Sie haben mehr Zeit, aber irgendwie haben sie weniger Zeit für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Hier musst du laufen, so schnell du kannst, um nur auf demselben Platz zu bleiben. Man läuft schneller und länger, aber man gelangt nirgendwo hin. Zumindest nicht an einen Ort, der die Mühe wert wäre. Aber es gibt eine Lösung. Aus wissenschaftlicher Sicht war Albert Einsteins Theorie der relativen Zeit revolutionär. In der Philosophie jedoch existiert der Gedanke, dass nicht alle Zeit gleich ist, schon seit Jahrtausenden. Die alten Griechen hatten zwei verschiedene Wörter für Zeit: Chronos und Kairos. Chronos bezeichnet die sequentielle, quantitative Zeit, die natürliche Abfolge und den Fluss gleicher Zeitabschnitte. Kairos steht für eine eher fluktuierende, qualitative Zeit. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass bestimmte Augenblicke mehr Gewicht haben als andere, dass nicht alle Zeit gleich ist. Kairos bringt zum Ausdruck, dass die Zeit mehr als nur vergeht und fließt, dass sie Substanz, Textur und Gewicht besitzt, aber nur, wenn wir aufmerksam genug sind, dies zu erkennen und zu nutzen. Kairos unterstellt, dass bestimmte Augenblicke einzigartige Qualität besitzen, dass die richtige Handlung im richtigen Augenblick außerordentliche Ergebnisse und überdurchschnittliches Wachstum hervorbringen kann. Ein typisches Beispiel. Die Grafiken aus dem vorigen Kapitel zeigen, dass nicht alle Zeit gleich ist. Es gibt Zeitfenster und Momente von besonderer Bedeutung. Die Kairos-Zeit, in denen Energie mit dem größtmöglichen Ertrag investiert werden kann. Diese Erkenntnis bildet die Grundlage zur Bewältigung unseres modernen Daseinskampfes. Erkennen Sie die Augenblicke mit der größten zeitlichen Hebelwirkung und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf sie. Sie brauchen sich nicht im Hintertreffen zu fühlen. Sie können vorankommen. Es ist an der Zeit, nicht mehr schneller, sondern geschickter zu rennen.